Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming. Zu Gast ist Basil Kerski, deutsch-polnischer Kulturmanager, Journalist, Politikwissenschaftler und Essayist. Guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Wir sortieren zusammen die Themen des Tages. Eine neue Debatte, nicht nur in den USA, um das Recht auf Abtreibung. Die Linke auf der Suche nach Profil und Personal. Und es war in den Nachrichten ein Attentat in Oslo. Schüsse, zwei Tote. Die Polizei geht von einem terroristischen Angriff aus. Die geplante Pride Parade ist abgesagt. Herr Kerski, was denken Sie, wenn Sie so etwas hören?
Zwei Assoziationen. Erstens wieder ein zweiter Breivik. Jemand, der so viel Hass hat gegen Menschen, die eigentlich so sind wie wir, aber sie anders einordnet. Ja, und bedrückend, dass dieses großartige Fest heute der Liebe, der Freude nicht stattfindet, ja, durch diesen schrecklichen Gewaltakt.
Das ist so, man fühlt sich immer so ein klein bisschen hilflos auch natürlich, nicht?
Nee, es ist, ja, dieser Gewaltakt diente ja dem, dieses Fest des Miteinanders aller Menschen zu verhindern. Das ist ja leider geglückt, muss man sagen. Schrecklicher. Diese schreckliche Art und Weise.
Der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, hat das landesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aufgehoben. Das treibt die Menschen auf die Straße, die gegen diesen Beschluss demonstrieren. Basil Kerski vom deutsch-polnischen Magazin Dialog. Sehen Sie da gleich starke Parallelen zu Polen, dem Land mit dem derzeit schärfsten Abtreibungsrecht in der EU? Also dieser Weg, der über die Justiz beschritten wird?
Also es gibt natürlich einen Unterschied. Das ist Amerika oder die USA sind ein föderaler Staat. Solche europäischen Länder wie Polen sind es nicht, aber die Parallelen sind erschreckend gleich. Also zunächst mal etwas Grundsätzliches, dass eine Minderheit von Juristen, Politikern, Ideologen gegen die Mehrheitsmeinung das Abtreibungsrecht verschärft oder, man muss es hier grundsätzlich sagen, grundsätzlich den Frauen ihre Souveränität abspricht, selbst zu entscheiden über ihre Gesundheit vor allem. Aber der Weg ist sehr vergleichbar. Auch in Polen hat man es auf parlamentarischer Ebene nicht geschafft. Die Politiker haben es nicht geschafft, aber haben es geschafft, Gerichte so zu verändern, dass dann diese Gerichte die Entscheidung treffen. Also in Polen war es vor kurzem, das war Herbst 2020, in diesem schwierigen Pandemiejahr hat das Verfassungsgericht, dessen Richter ja ausgetauscht wurden durch die neue Regierung, durch diese nationalistische Regierung, beschlossen, dass der Schutz des menschlichen Lebens anders definiert wird, nämlich nicht zugunsten der Frauen, sondern zugunsten des ungeborenen Lebens. So war die Interpretation. Damit ist ein Abtreibungskompromiss aus den 90er Jahren, der schon für eines der am wenigsten liberalen Abtreibungsgesetze sorgte, einfach in die Luft gesprengt worden. Also von einem Tag auf den anderen ist die rechtliche Situation grundlegend oder der Rahmen verändert worden. Politische Richter.
Ja.
Und dahinter, wissen Sie, dahinter steckt, glaube ich, was Grundsätzliches. Die Komplexität der Welt wird reduziert auf ideologische Kämpfe. Ich habe auch den Eindruck, Polen ist geteilt in zwei Lager,
Sie
auch von den komplexen Themen zu fliehen. Und das Schlimme ist, und das ist mein letzter Wort, das Schlimme ist, dass dieses so schwierige Thema der Gesundheit von Menschen, hier von Frauen, missbraucht wird seit Jahren, ideologisch missbraucht wird für den Kulturkampf. Insofern ist der Vergleich auf sehr, sehr vielen Ebenen hier möglich.
Da würde ich gern einhaken. Gehen Sie denn sogar so weit, dass es jetzt dieses Signal nach Polen auch gibt? Ein konservativer Kulturkampf lohnt sich, bis also tatsächlich Schwangerschaftsabbrüche im ganzen Land untersagt sind?
Also die Situation der Menschen in Polen, denn es sind ja nicht nur Frauen, es sind ja Familien betroffen, sind ja auch Männer betroffen, Partnerinnen, Partner betroffen, ist ja zynisch. Denn diejenigen, die das Gesetz in Polen durchgesetzt haben, sagen, die können ja natürlich in andere EU-Länder fahren und natürlich nutzen Hunderttausende wahrscheinlich von Familien, Frauen, Partnerschaften, um ins Ausland zu gehen, Tschechien, Slowakei, Deutschland, um diese Abtreibung vorzunehmen. Also da sieht man, wie ideologisch diese Gesetzgebung ist. In den USA wird es jetzt wahrscheinlich so aussehen, es wird liberale Staaten geben und Staaten geben, wie wir das ja schon heute sehen, die das Recht radikalisieren, sodass eben Menschen, Frauen, in liberale Staaten gehen müssen. Naja, und hier stellt sich wieder die gleiche Frage. Wer hat das Geld, wer hat die Möglichkeit, wer ist mobil und so weiter und so fort. Also es ist schon eine ziemlich zynische Politik der Infragestellung der bürgerlichen Freiheiten.
Ja. Sie haben Deutschland angesprochen. Jetzt wollen wir uns nicht so größer machen, als wir sind tatsächlich. Gerade ist das Werbungsverbot in Anführungszeichen für Abtreibungen aufgehoben worden. Aber was viele gar nicht so genau wissen, Abtreibungen sind eigentlich weiterhin nicht legal. Sie bleiben aber straffrei.
Also ich glaube, in diesen Tagen habe ich viel Kritik in mir gegenüber der Bundesrepublik. Aber in einem Thema, muss ich sagen, ist Deutschland vorbildlich, die Bundesrepublik als Demokratie. Es gibt den Kompromiss um dieses Abtreibungsthema, ein sehr schwieriger, auch mit der katholischen Kirche. Wie Sie sagten, rein juristisch ist Abtreibung nicht legal, aber wird ermöglicht. Und vor allem hat man ein sehr komplexes sehr komplexen Mechanismus auch der Unterstützung von Frauen etabliert. Das Wichtigste ist aber, ich denke zurzeit, und ich hoffe es bleibt so, ist Abtreibung kein Thema, was im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte steht. Also, und das ist auch ein Kompromiss. Das ist ein politischer Wille der Mehrheit, dieses Thema rauszuhalten, auch der Kirchen, auch hier vor allem der katholischen Kirche. Und das ist eine enorme politische und kulturelle Leistung. Ich hoffe, das bleibt so.
Dann gehen wir nochmal zurück zum Ausgangspunkt, blicken in die USA. Wir sehen eine tief gespaltene Nation und auch, Sie haben es angedeutet, zu Kompromissen unfähig eigentlich.
Also ich glaube, das Phänomen, mit dem wir zu tun haben, ist in all diesen Ländern, ob Deutschland, Polen, USA, je älter eine Demokratie wird, desto mehr es Freiheit gibt, wird Politik komplizierter, denn der Pluralismus wird stärker. Und was wir jetzt beobachten, jetzt versuchen einige, sagen, große Lager zu bilden, um ideologische Themen, um uns zu spalten. Das gelingt anfangs nicht, weil man denkt, ja, das sind Randthemen, identitäre Themen. Aber es zeigt sich doch nach vielen Jahren, es zeigt Wirkung, auch wenn man um ein Thema vielleicht 20-30% der Wählerinnen und Wähler um sich schart, wie das zum Beispiel in Polen ist, kann man damit unheimlich viel Politik machen. Und vor allem in repräsentativen Demokratien kann man mit 30-40% auch eine parlamentarische Mehrheit erreichen und dann seine Themen aufsetzen. In den USA natürlich das skurrile Wahlsystem bei den Präsidentschaftswahlen. Also sozusagen der Vertreter der Minderheit Trump hat die vorletzten Wahlen gewonnen und hat eine Politik durchgesetzt, die bewusst spaltet. Ich denke, auch so einen Ausnahmezustand kreiert, damit solche autoritären Persönlichkeiten sich legitimieren können. Deutschland ist glücklicherweise meiner Ansicht nach weit davon entfernt zurzeit. Das ist die Stärke der deutschen Demokratie, obwohl wir auch hier bei bestimmten Themen, Stichwort Europa, Euro, Aufstieg der AfD gesehen haben, wie Randthemen in den Mittelpunkt gesetzt werden, um ja, die Komplexität auch unserer Gesellschaften beherrschbar zu machen oder das Thema eben Minderheiten oder sogenannte sexuelle Minderheiten wird in den Mittelpunkt gestellt, um Stimmung zu erzeugen.
Ja. Sagt Basil Kerski im Deutschlandfunk Kultur. Erst zugehängt, dann abgehängt. Es geht um das Bild People's Justice auf der Documenta in Kassel. Jetzt entschuldigt sich das verantwortliche Künstlerkollektiv Taring Padi. Basil Kerski, die Gruppe bedauert, dass, Zitat, die Bildsprache unserer Arbeit so viele Menschen beleidigt hat. Reicht das bei einer klar antisemitischen Äußerung und Darstellung?
Also wir sprachen vorhin, als ich letzte Woche davon hörte, dass es einen Skandal gab, antisemitischen, wollte ich das zunächst einmal nicht glauben, dachte, da übertreibt jemand wahrscheinlich oder versteht Kunst nicht. Als ich dann diese Motive sah, muss ich Ihnen ehrlich sagen, war ich wirklich entsetzt. Das sind ja so klassische, so primitive antisemitische Motive, dass es klar ist, dieses Kunstwerk, sogenannte Kunstwerk, für mich ist es keine Kunst, wenn es die menschliche Würde nicht schützt. Das gehört nicht zur Documenta. Es ist gut, dass jetzt dieses Künstlerkollektiv sich davon distanziert, entschuldigt. Die Frage bleibt, ja, wer verantwortet das im Endeffekt und was heißt künstlerische Freiheit oder wem und welchen Themenwerten dient die Kunst? Also diese grundsätzliche Debatte bleibt, glaube ich.
Zeigt sich da nicht auch so ein bisschen Naivität tatsächlich? Es gibt keine offene Diskussion, ob Antisemitismus eine zulässige Meinung ist oder von der Kunstfreiheit gedeckt?
Also ich leite ja eine große Kultureinrichtung in Danzig. Groß heißt, wir haben über 1 Million Gäste im normalen, also nicht pandemischen Jahr. Und wir machen viele Kunstfestivals, Ausstellungen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt vor Jahren, was heißt denn eigentlich Kunst? Wozu machen wir das? Und wir haben gesagt, für uns ist Kunst jedes Engagement für die universellen Menschenrechte. Das klingt jetzt einfach, naja, ist ja klar. Aber ich glaube, wenn man Machtverhältnisse kritisiert, das wollen ja diese auch Kuratoren, dann heißt das ja, aus welcher Perspektive? Aus der Perspektive eines jeden Individuums, unabhängig von Religion, Hautfarbe und so weiter und so fort. Das heißt, gegen alle Mechanismen, Ideologie, die das verhindern. Und Antisemitismus ist ja eine Ideologie gegen die universellen Menschenrechte. Und wenn man sich dieser klassischen Motive bedient, ist es ein antisemitisches Werk. Ja, und dann frage ich mich, hat die Geschäftsführung der Documenta verstanden, wem die Documenta dient? Dient ja der Stärke der Kunst. Also wir zeigen, mit welcher Kraft die Fantasie von Menschen, von Künstlern, die künstlerische Freiheit eben ja, die Welt retten kann, ja, den Frieden retten kann, indem es die Würde des einzelnen Menschen sichert. Also das ist doch die Philosophie. Dazu sind ja Kunst- und Kultureinrichtungen da. Das sind ja keine Freiräume, in denen man jeden Blödsinn, menschenverachtenden Blödsinn von sich geben kann. Und das war menschenverachtend, dieses Kunstwerk.
Jetzt gibt es eine Argumentation, die ich nicht richtig nachvollziehen kann. Ich will sie aber auf jeden Fall sagen. Dieses Bild ist schon öfter gezeigt worden und dann wird immer gesagt, okay, dann gibt es offenbar ein deutsches Problem damit. Was sagen Sie als deutsch-polnischer Kulturmanager
dazu? Ich bin hier voreingenommen, weil ein Teil meiner polnischen Familie im Holocaust umgekommen ist. Wir kommen aus einer christlich, katholisch, nichtgläubigen jüdischen Familie, klassische mitteleuropäische Familie. Aber unabhängig davon, Israel ist ein 9-Millionen Staat, ist ein ganz kleiner Staat in dieser großen Welt. Und in dieser großen Welt ist es sehr, sehr leicht, sozusagen solche kleineren religiösen Gruppen zu kritisieren und sie in die Nähe von Verschwörungstheorien zu setzen. In vielen Ländern gibt es keine jüdischen Gemeinden, gibt es keine Stimmen. Gibt es auch keine unmittelbare Erfahrung mit dem NS-Regime, mit dem NS-Terror. Das führt dazu, dass Antisemitismus unkritisch fortgesetzt wird, weiterlebt. Aber das heißt nicht, dass das richtig ist und dass das auch für diese Gesellschaften richtig ist. Also das muss man klarstellen. Also es ist hier gibt es keinen globalen Dialog. Ich glaube, wir sprechen nicht aus der Perspektive von Deutschen oder Mitteleuropäern, die den Holocaust erlebt haben, sondern von Menschen, die sagen, jegliche Verschwörungstheorien, rassistische Theorien, dazu gehört der Antisemitismus, passen nicht in unser demokratisches Weltbild. Ganz einfach.
Fehlende Konsequenzen, personelle Konsequenzen haben Sie schon angesprochen. Was bleibt? Ich weiß nicht, ob jetzt schon der Moment ist, wo man so ein bisschen den Strich drunter zieht, aber auf jeden Fall ein Schaden für die Documenta oder nur für die Documenta 15?
Naja, es ist schon ein Schaden für die Documenta, weil wir jetzt nur über dieses eine Kunstwerk sprechen und auch andere Arbeiten nicht sehen. Also davon, ja, beschädigt sind auch andere Künstlerinnen und Künstler, die dort auftreten. Und die Documenta ist ja ein seltenes Ereignis. Also schade, dass das jetzt so eingetreten ist. Aber die Frage bleibt, wo ist die Verantwortung? Ich meine das jetzt nicht nur personell. All der Akteurinnen und Akteuren, die mit öffentlichen Räumen freie Räume für die Kunst schaffen. Was heißt Freiheit? Freiheit heißt auf jeden Fall nicht, eben die Menschenwürde anderer in Frage zu stellen. Das ist keine Freiheit. Das ist Populismus.
Versuchen wir konstruktiven Journalismus. Wie könnte man das besser machen? Gibt es jetzt tatsächlich, Krisen sind ja Chancen, auch doch noch eine Idee. Das war ganz fürchterlich, aber wir haben wenigstens die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
Aber wissen Sie, es fällt mir schwer, weil ich eben auch jeden Tag vor dieser Herausforderung stehe. Ich lade Menschen ein, Künstlerinnen ein, Kuratorinnen ein und bin nicht dazu, sie zu zensieren. Aber ich muss schon aufpassen und muss auch eben diese Mission, die ich habe, diese ethische, auch einsetzen. Das heißt, Ausstellungen zu schaffen, Festivals entstehen zu lassen, ist auch manchmal ein Konflikt, eine Auseinandersetzung. Man muss einfach mutig sein, sich dem stellen, das natürlich auch würdig tun mit den Künstlerinnen und Künstlern. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gilt vielleicht auch für die Politik, für die Kulturpolitik.
Schüsse in Oslo am frühen Morgen. Die Polizei vermutet einen terroristischen Hintergrund der Tat. Sophie Donges im ARD-Studio Stockholm. Was konnte die Polizei denn bislang über den Tathergang ermitteln?
Ja, um 1 Uhr ungefähr ist ein Mann in ein Osloer Ausgehviertel gekommen, hatte eine Tasche mit einer Waffe dabei und soll dort unter anderem vor einem Club um sich geschossen haben. Dieser Club gilt als Treffpunkt für schwule, Lesben und queere Menschen, ist dort sehr beliebt und 2 Menschen wurden dabei getötet bei dieser Schießerei. 10 sind schwer verletzt worden, 11 sind leicht verletzt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr mehr bei den Verletzten.
Und der Täter ist festgenommen. Was weiß man über ihn?
Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es soll ein 42-jähriger Norweger sein, der aus dem Iran stamme. Er sei der Polizei wegen kleinerer Delikte bekannt, auch dem Inlandsnachrichtendienst. Es gibt Medienberichte beispielsweise, dass es sich hier um Drogenmissbrauch handeln soll. Das hat die Polizei aber nicht bestätigt. Die Wohnung des Täters wurde bisher durchsucht. Er allerdings soll jegliche Aussage bislang verweigern. Also das Motiv ist noch nicht ganz klar.
Terror vor einem Nachtclub. Die Veranstalter haben eine für heute geplante Homosexuellenparade vorsichtshalber abgesagt. Ist denn dieses LGBTQ-feindliche Motiv schon wirklich klar?
Naja, es ist nicht bestätigt, weil die Polizei ja sagt, dass der Täter bislang die Aussage verweigert. Also er äußert sich selber nicht zu der Tat. Aber man kann natürlich darauf kommen, dass es einen Zusammenhang gibt. Zum einen hat er eben gezielt vor diesem Club geschossen. Zum anderen läuft seit Beginn der Woche schon die Pride Week. In Oslo sollte heute Mittag ihren Höhepunkt haben mit der großen Parade. Und weil eben noch so die Umstände noch so unklar sind, hat die Polizei jetzt den Veranstaltern geraten, diese Parade erst einmal abzusagen. Es wird aber nicht abgesagt, grundsätzlich Großveranstaltungen nicht mehr zu besuchen in Norwegen.
Gibt es denn schon Reaktionen aus Politik und Gesellschaft?
Ja, große Bestürzung. Also der Osloer Bürgermeister beispielsweise hat gesagt, wir sind doch eine tolerante, eine offene und eine sichere Stadt. Man kann nur verzweifelt und erschrocken auf das reagieren und schauen, was heute Nacht bei uns passiert ist. Die Oslo Pride-Veranstalter wiederum haben das ganze Land aufgerufen, jetzt ja Symbole nach außen zu tragen und ihre Liebe zu allen Menschen, so haben sie es formuliert, zu zeigen, zusammenzustehen. Große Bestürzung auch bei der königlichen Familie und auch beim Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Im Grunde genommen sagen alle das Gleiche. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass so etwas bei uns passiert.
Herzlichen Dank, Sophie Donges. Basil Kerski. Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, das ist ja das, was einen da überkommt, wenn man von solchen Taten hört. Terrorismus in offenen Gesellschaften, müssen wir damit leben? Wie können wir damit leben?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Wir können sie nicht akzeptieren. Also mir fällt es schwer, sozusagen in so einen rationalen Mechanismus umzusteigen. Ich glaube, in diesen Momenten muss man das machen, was jetzt auch Frau Donges angesprochen hat. Das Einzige, was man machen kann, ist Liebe zu allen Menschen zeigen. Also nochmal zu zeigen, wie sinnlos diese Tat ist, nicht nur weil Menschen ermordet wurden, sondern wie sinnlos dieser Hass ist gegen Menschen, die scheinbar anders sind. Aber sie sind genauso wie wir. Und dieser Hass, diese Suche nach Andersartigkeit, um Hass zu erzeugen, um die Gesellschaft zu spalten, das können wir nicht akzeptieren. Aber wir können jetzt diese Tat nicht mehr rückgängig machen. Das ist ja die Hilflosigkeit heute.
Wir müssen ein bisschen spekulieren, nehmen aber tatsächlich mal so ein anders feindliches Motiv an. Ja. Können Sie erklären, warum es zu diesem Hass kommt? Das wird ja immer gesagt, das sei eine Bedrohung, ein Angriff auf die Familie oder so. Und ich verstehe es nicht. Keine Familie ist doch davon betroffen, wenn eine Frau liebt, ein Mann oder in welcher Kombination auch immer.
Also Frau Dönges hat es ja gut angesprochen. Wir können ja nur Zusammenhänge jetzt erstmal hypothetisch herstellen. Wissen Sie, seit Jahren beschäftigt mich eine Rede, die in den 70er Jahren zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels gehalten wurde, vielleicht die wichtigste Friedensauszeichnung, die hat ein polnischer Philosoph gehalten, Leszek Kołakowski, und das Thema der Rede war Erziehung zur Menschenwürde und Erziehung zum Hass. das 20. Jahrhundert sei geprägt worden. Wir werden entweder zum Hass erzogen. Was heißt das? Es wird uns viel versprochen durch diesen Hass, aber eigentlich wird uns auch unsere Unabhängigkeit im Denken weggenommen. Ja, autoritäre Regime, Ideologien erziehen uns zum Hass. Und die wichtigste Aufgabe ist, die Menschen zu ihrer eigenen Menschenwürde zu erziehen, denn das erzeugt auch Toleranz, die Akzeptanz anderer Menschen. Ich glaube, diese Mission ist immer noch nicht erfüllt. Vor dieser Aufgabe stehen wir immer noch, auch als demokratische Gesellschaft.
Russland drosselt die Gaslieferungen. Die Bundesregierung ruft am Donnerstag die Alarmstufe im Notfallplan Gas aus. Politik diskutiert über Kompensation höherer Preise. Robert Habeck.
Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
So schnottrig kann der Wirtschaftsminister sein. Basil Kerski, Sie als Politikexperte, noch ist ja Sommer, aber Herbst und Winter kommen, eine absehbare Geschichte tatsächlich und damit auch für die Politik eine Aufgabe, wo man jetzt noch ein paar Wochen, Monate Zeit hat?
Fast keine Zeit mehr. Also wir sind ja hier ein bisschen im deutsch-polnischen Zusammenhang. Das Erdgas aus Russland wird gedrosselt, es kommt weniger. Ich weiß nicht, ob die deutsche Öffentlichkeit das mitbekommen hat. Sie haben es ja gesendet als öffentliche Rundfunksender. Im Mai hat Russland die Gaslieferung ganz gestoppt in zwei EU-Länder, Polen und Bulgarien. Mhm. Und Polen hat eine ähnliche Gasabhängigkeit wie Deutschland. Die Hälfte des Gases stammt aus Russland.
Ach, das ist interessant. Ich dachte, in Polen wird doch noch ganz traditionell die heimische Kohle verbrannt.
Ach, wissen Sie, das ist so wie in Deutschland. Es gibt viele, viele Energiequellen. Das Positive ist, Polen hat kein einziges Kernkraftwerk. Da gab es ja eine riesen europäische Debatte in den letzten Jahren. Es gibt keine Kernkraftwerke. Und das Land versucht, ähnlich wie Deutschland, sich energieunabhängiger zu machen. Natürlich auch durch ökologische Reformen. Das wird vielleicht hier weniger gesehen. Es werden immer die Kohlekraftwerke gesehen. Nein, zurück zum Gas. Tatsache ist, Polen ist genauso abhängig, 50%. Aber da muss ich sagen, da muss ich die polnische Politik loben. Damit meine ich alle Regierungen der letzten 15 Jahre. Die Reaktion auf Nord Stream vor allem eins und auch die Putinschen Spiele mit Erdgas und Politik war 2007 eine, die jetzt in diesem Jahr zur Wirkung kommt. 2007, vor langer Zeit, hat man sich entschieden, eine andere Ostsee-Pipeline zu bauen, eine norwegisch-dänische. Und die wird jetzt im Herbst funktionieren. Das heißt, jetzt sind die Gasspeicher erstmal voll und jetzt im Herbst und Winter wird Polen jetzt diesen Engpass, diesen russischen Gasstopp überbrücken mit dieser neuen Pipeline aus dem Westen. Da zeigt sich, 15 Jahre hat man gebraucht, um diese Bedingungen zu schaffen. Insofern wird es jetzt sehr, sehr schwer werden für die deutsche Politik, schnell zu reagieren.
Könnte die EU denn tatsächlich von dieser polnischen technischen Lösung auch profitieren?
Also es ist ein dänisch-polnisches Projekt. Zurzeit arbeitet man an einer Verlängerung Richtung Slowakei, Litauen, also auch zwei betroffene EU-Länder. Es gibt eine ähnliche Pipeline schon von Norwegen aus nach Deutschland, nach Niedersachsen, die aber die deutsche Politik nicht so ernst genommen hat wie die Gazprom-Westerweiterung.
Wir haben momentan eine Diskussion so auf so einer ganz realen Ebene. Pullis anziehen, Duschköpfe, die den Wasserverbrauch mindern, die Heizung runterstellen, vielleicht um 2 Grad, im Sommer jetzt nicht ganz so wichtig. Aber die Bundesregierung warnt schon vor weiter steigenden Preisen und ruft zum Energiesparen auf. Gibt es eine solche Diskussion auch in Polen?
Also der Anstieg der Energiepreise ist dramatisch und die polnische Gesellschaft ist ja eine etwas weniger wohlhabende. Das Thema, was jetzt alle Menschen betrifft, auch öffentliche Haushalte, ist der enorme Preisanstieg und etwas, was es seit vielen Jahren nicht gab, eine zerstörerische Inflation, die ist jetzt bei 15% und trifft vor allem mittlere Haushalte mit Krediten. Polen ist immer noch so eine Aufsteigergesellschaft nach den Zerstörungen des Krieges und Kommunismus und diese Energiepreise, dieser Energieschock, der stoppt wahrscheinlich diesen Aufstieg und ist ein enormer Einschnitt in das Leben aller Menschen.
Und wir in Deutschland zittern ein bisschen vor dem nächsten Termin, 11. Juli, nicht vor Kälte, da ist ja Sommer, sondern da ist die geplante Wartung der Ostseegaspipeline Nord Stream 1 angesagt. Manchmal ist es nicht so einfach. Aufbruch oder Abgesang, die Linke will heute in Erfurt eine neue Doppelspitze wählen. Außerdem streitet die Partei weiter um ihre Haltung zu Russland und zum Ukraine-Krieg. Basil Kerski, ist das eigentlich egal, weil die Partei gar nicht mehr gebraucht wird?
Oh, na das können wir den Wählerinnen und Wählern so nicht sagen, die Linke ja in Landesparlamente und in den Bundestag wieder gewählt haben.
Also naja, also da gieße ich gleich Wasser in den Wein. Bundestag eigentlich unter der 5%-Hürde, aber es gab 3 Direktmandate. Ja. Das hat die Partei gerettet. Im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, also die Landtagswahlen in diesem Jahr, keine Linke im Parlament.
Also die Linke gibt es als politische Realität in Deutschland und hat auch 2 sehr interessante Wurzeln. Das eine ist die Frustration über die SPD, Schrödersche vor allem SPD, die ja weggerückt ist von Arbeitnehmerinneninteressen. Mhm. Und das andere, viel schwieriger, ja, das ist immer noch natürlich, weit ist es her, die Nachfolgepartei der SED. Also es ist eine Partei mit einer sehr wichtigen, auch deutschen Geschichte.
Ja, aber Geschichte ist Geschichte und keine Partei wird für ihre Geschichte gewählt.
Also ich mag dieses, also in Deutschland höre ich immer wieder, Geschichte klingt so, ach, das ist vorbei. Geschichte ist die Wegstrecke, auf der wir sind, wo wir gestartet sind, ist etwas Aktuelles. Ja, und die, ja, das Problem der Linken ist ist eine kleine Partei, aber ihre Vielfalt, ihre Widersprüchlichkeit. Sie kommt aus der einen Ecke, aus der massiven SPD-Kritik im Westen, aber aus einer demokratischen Tradition und sie kommt aus einer zutiefst undemokratischen Tradition. Das ist jetzt kein Vorwurf. Die Frage ist, wie sie sich dann eben der Zukunft stellt mit dieser Vergangenheit. Und Sie haben ja das Thema Russland erwähnt. Das ist ein schwieriges Thema.
Naja, klar, aber müssen wir ja auch drüber reden. Also was wir konstatieren, keine klare Meinung zum russischen Krieg in der Ukraine oder böse gesagt gleich 2 Meinungen. Also die Ablehnung des Überfalls und eine klare Benennung des Aggressors auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Putin-Versteher, die auf eine Ostausdehnung der NATO hinweisen und so diese, wir haben uns ja nur verteidigt, Argumentation irgendwie mittragen.
Ja, Sie haben etwas nicht erwähnt. Diese Partei hat ein gestörtes Verhältnis zum sogenannten Westen. Mit Westen meine ich jetzt nicht die NATO. Mit Westen meine ich dann doch die Gemeinschaft von Demokratien, also pluralistischen, offenen Gesellschaften, die sich nach 1945 zum Beispiel den Kommunismus gestellt haben, widerstanden haben, die auch sich deutlich abgesetzt haben von der narzisstischen Vergangenheit. Also ich habe damit ein Problem. Zwar hat oft die Führung der Partei sich klar zu diesem westlichen Bündnis benannt. Mit westlichen Bündnis meine ich, wie gesagt, nicht die NATO, alles. Mhm. Ja, eine Wertegemeinschaft.
Ja.
Und wenn wir heute über Putin, Russland sprechen und den Krieg in der Ukraine, sprechen wir wieder über die Frage, sind wir Teil dieser Gemeinschaft und verteidigen wir unsere Werte? Denn Putin stellt ja alles in Frage. Wir haben ja diese Sendung mit diesem dramatischen Vorfall in Oslo begonnen. Putin macht Hetze gegen Homosexuelle zum Beispiel, ja, und behauptet Homosexualität belächelt die unsere Toleranz, stellt sie in Frage, will eine intolerante Gesellschaft als eine stärkere Gesellschaft. Insofern irritiert mich sozusagen das Verständnis für Putin. Ich fand aber noch einen Satz diesen Parteitag in seiner Widersprüchlichkeit beeindruckend. Mir fiel eine junge Frau auf, 19 Jahre, aus Köln, eine Aktivistin. Ich habe ihr ihren Namen aufgeschrieben, sonst hätte ich ihn vergessen. Sofia Fellinger, mit ukrainischen Wurzeln, die das wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Sie nerve sozusagen diese scheinbar neutrale Haltung im Ukraine-Krieg und diese Naivität gegenüber Putin. Und sie sagte, sollen die Ukrainer die russischen Panzer etwa umarmen, um diesen Krieg zu verhindern? Also ich glaube, diese junge Dame, Frau Fellinger, hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie ist ein Teil der Linken. Sie hat jetzt bei den Landtagswahlen kandidiert. Aber diesen Widerspruch muss die Parteiführung irgendwie auflösen. Also die müssen Klarstellung nehmen zu der Frage, welche Gesellschaft verteidigen wir?
Sagt Basil Kerski. Vielen Dank bis hierhin. Und so bleibt mir schon fast nur noch wieder zu sagen, herzlichen Dank an den deutsch-polnischen Kulturmanager Basil Kerski.
Ich danke Ihnen auch für die Einladung.